Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 112 von Hoffefunk. Nach einem Spiel gegen die Hertha, das, Zitat, grottenschlecht war. Aber wir drücken uns nicht darum und stellen uns dem Spiel, das wir in den nächsten 40 Minuten analysieren werden, aber natürlich auch auf ein hoffentlich gutes Spiel gegen Bochum vorausblicken werden. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer zusammen mit Jonas. Hallo.
Ja, hallo. Erstmal von mir auch an alle unsere ZuhörerInnen und natürlich auch an dich, David. Ja, also wenn man unsere letzte Folge vielleicht gehört hat, passt dann nicht dieses Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall eigentlich ganz gut?
Könnte man meinen. Ich weiß jetzt nicht, ob unsere Spieler das vielleicht so ein bisschen gespürt haben, sich ein bisschen zu gut gefühlt haben, aber ich bin wirklich das Gegenteil von der Mathematiker. Mir kommt es ein bisschen so vor, dass wir jetzt sozusagen den Höhepunkt überschritten haben und das Spiel gegen Bayern sozusagen den Wendepunkt darstellen könnte, Betonung auf könnte, denn da war ja wirklich alles perfekt. Wir hatten eine Siegesserie im Rücken, haben gegen die Bayern unentschieden gespielt, André hat seinen Vertrag verlängert, unser Goat, viel besser konnte es nicht kommen und dann diese riesige Ernüchterung gegen die Hertha, gegen die man eigentlich gar nicht verlieren konnte, dachten zumindest viele, wir auch.
Ja, aber ich glaube, ich will da jetzt nicht gleich den Teufel an die Wand malen und gleich eine Gegenwende heraufbeschwören.
Nicht zwingend,
sondern, nein. Ja, sondern vielleicht, es lief auch einfach vielleicht ein bisschen zu gut die letzten Wochen, dass man sich wirklich so verdammt sicher war. Und was passiert natürlich, du hast es angesprochen, wenn wir uns sogar schon so übermäßig sicher sind, dann geht es gar nicht anders, dass die Spieler sich auch extrem wohlfühlen. Die Spieler denken auch, sie sind unschlagbar, haben sogar gegen Bayern nicht verloren und so weiter. Dann kommt die Hertha und wir haben es ja besprochen, alle Anzeichen haben gegen die Hertha gesprochen. Es war wirklich ganz, ganz eindeutig auf dem Papier. Und natürlich eine selbstbewusste Mannschaft kann Vorteile haben, aber gegen so eine Mannschaft wie die Hertha, die dann sich einfach nur auf die Basics bezieht und so einen in Anführungszeichen Anti-Fußball spielt, gleich mal erste Statistik, 30% Ballbesitz, um das Ganze zu belegen. Damit kann man natürlich so eine Mannschaft, die so auf einer Welle schwimmt wie wir, die kann man natürlich damit brechen mit so einem Fußball, der einfach nur auf Zerstörung aus ist vielleicht.
Ja, interessant. Wir müssen natürlich jetzt auch noch darüber reden, was vielleicht gut war, vielleicht auch bei der Hertha, aber sicherlich war bei uns auch vieles schlecht. Wir haben ja jetzt nicht irgendwie knapp gegen die Hertha 1-0 verloren, sondern es war dann eben doch ein unvorstellbares 3-0. Natürlich geben die Statistiken das nicht unbedingt her, aber wir wissen alle, mit Ballbesitz kannst du dir jetzt nicht unbedingt immer was kaufen, das haben wir ja gerade eindrucksvoll gesehen. Fangen wir vielleicht doch mal so an. Die Hertha hat es uns insofern schon schwer gemacht, würde ich zumindest sagen, Jonas, dass sie doch sehr kompakt und diszipliniert stand und das Gegenteil von faul war, ganz einfach.
Ja, es war wirklich so. Also wir hatten eigentlich gar keinen Platz, sie standen extrem tief.
Wenig Räume.
Wir haben eigentlich nur Lösungen gefunden über lange Bälle. Ich kann mich an diesen einen wunderbaren langen Ball von Akpo erinnern auf Brun Larsen. Ja. Der Ball war wirklich aus dem Lehrbuch, aber den hat Brun Larsen dann, glaube ich, einen halben oder einen Meter drüber übers Tor gehauen. Natürlich mit so einer Situation kannst du das Spiel natürlich in eine ganz andere Richtung lenken. Aber wir kamen da mit unserem spielerischen, teilweise auch Konteransatz, einfach nicht durch gegen die Hertha. Wie hat's Mark Fotheringham in gebrochenem Deutsch auf der PK gesagt, ihn interessiert's gar nicht, was für eine Formation die Hertha gespielt hat. Ihn interessiert's ausschließlich, wie die Abstände waren. Und die Abstände zwischen seinen Spielern, die waren wirklich sehr, sehr gering.
Ja, und das ist auch das, was du eben mit Basics meintest, dass sowas dann halt wirklich gut geklappt hat. Aber dazu kommt natürlich auch noch was hinzu, was erschreckend ist, ne? Also du hast den niedrigen Ballbesitz angesprochen, geschenkt, überrascht jetzt keinen. Aber dass du halt wirklich 3 Tore schießt mit einer Passquote von 63%, belegt auch nochmal, dass da wirklich kein wirklicher spielerischer Ansatz da war. Es gab ja auch kein Tor aus dem Spiel heraus im ganzen Spiel, ne?
Ja, und dann, also eine Passquote von 63%, also das hatten wir schon des Öfteren gegen die TSG, weil wir halt eben eine Mannschaft sind, die auch gerne den Ball hat. Aber 63%, das musst du dir mal überlegen. Also, wenn du das jetzt mal grob überschlägst, ist jeder dritte Pass ist weg. Also, das ist sogar mehr. Das musst du dir wirklich mal überlegen, wie du mit diesem Ansatz überhaupt Fußballspiele gewinnen kannst. Aber ja, wenn du dir die Statistiken anguckst, die wir hier vorliegen haben, mit 30% Ballbesitz, 63% Passquote, einer Zweikampfquote, die zwar besser ist als unsere, 53%, aber jetzt nicht so krass, dass du denkst, okay, die waren einfach viel, viel besser in den Zweikämpfen. Aber, und dann sagst du dem, der sich die Statistiken angucken soll, die Heimmannschaft hat 3-0 gewonnen. Dann wird diese Person, wenn sie sich halbwegs mit Fußball auskennt, sofort auf Standardsituationen kommen. Anders geht es gar nicht.
Stimmt, ja.
Ja, klar, 13 Torschüsse, also wir haben natürlich dann auch nichts auf die Kette bekommen, wir haben nur 8 Torschüsse. Aber eine Statistik, und dann können wir die Statistiken auch so langsam beiseite legen, weil ich glaube, bei dem Spiel lief mehr verkehrt, als nur die Statistiken. Aber wir reden seit Wochen, wenn nicht seit Monaten darüber, was für eine phänomenale Laufleistung die TSG hat. Mit teilweise 117, 118, jetzt zuletzt 121 Kilometern. Und jetzt auf einmal 110 Kilometer. Das ist wirklich, wirklich unterdurchschnittlich. Und ansonsten waren wir in jedem Spiel weit überdurchschnittlich. Wie kannst du dir das erklären?
Gute Frage, aber ich wollte genau das jetzt tatsächlich auch anbringen, dass das einer der Gründe gewesen sein muss. Wir waren, ich glaube, ich habe es erwähnt, letzte oder vorletzte Folge, wir waren auf Platz 3 der Mannschaften, die am fleißigsten sind, am meisten laufen, und 110 Kilometer, das ist wirklich im Abstiegsbereich, was die Laufleistung angeht, das ist wirklich schlecht, und die Hertha ist dann mit 116 auch noch nicht wirklich super. Das ist solide. Also ich würde das jetzt gar nicht mit Faulheit beantworten, aber ich würde einfach sagen, wir haben im Mittelfeld und auch von hinten heraus unsere Kreativität, die wir eigentlich in unserer Elf hatten, überhaupt nicht nutzen können und haben ja auch quasi keine richtigen Torchancen herausgespielt. Ne? Klar, Akpo auf JBL, den kann er auch machen, aber das ist ja jetzt keine typische TSG-Chance gewesen. Und das zeigt sich auch daran, und da muss ich leider auch zustimmen, ne? Also mangelhafte Bewertungen für Kramaric, Rütter, Baumgartner und Brun Larsen, zum Beispiel vom Kicker.
Ja, das ist eigentlich unsere komplette Offensivabteilung. Damit hast du gerade alle aufgezählt, die, sagen wir mal, theoretisch Tore schießen könnten. Außer jetzt mal in
oder vorbereiten. Gerade Baumi, Kramer und JBL werden da schon prädestiniert, auch für Assists. Aber da kam nichts. Also,
ja. Ja, und der Plan von Sebastian Hoeneß, der war ja eigentlich, denke ich, schon klar. Gut, er musste natürlich, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, es gab ja auch mehrere Ausfälle, die Mannschaft beeinflusst hat, mit Sicherheit. Aber der Plan war ja mit Sicherheit, er wusste, dass Hertha sich auf die Basics besinnen wird. Das ist einfach selbstverständlich bei einer Mannschaft, die so hinten drin steht in der Tabelle und dann einen Feuerwehrmann bekommt. Da geht's einfach nur über die Basics. Das heißt, ihm war vollkommen klar, dass die Hertha tief stehen wird. Und wenn es Magath irgendwie hinbekommt, ein bisschen Feuer in die Mannschaft reinzubekommen, dass sie auch stark in den Zweikämpfen sein werden. Das heißt, eigentlich war es nicht wirklich überraschend, was wir da gesehen haben. Außer halt, dass es so gut geklappt hat. Aber der Plan war ja, dann kleine, quirlige Spieler auf dem Platz zu haben, die sich eben auch auf engem Raum behaupten können. Und die hatten wir ja eigentlich. Ein Rütter kann das, ein Baumi kann das, ein Kramer kann das. Geiger, Stiller, die können das eigentlich alle. Aber trotzdem hat es nicht funktioniert, weil an vielen Stellen hat einfach die individuelle Leistung nicht gestimmt. Und um unser prominentestes Beispiel vielleicht die Leistung von Kramaric war wirklich eine 5. Also besser kann man es wirklich nicht sagen.
Ja, und das hat auch Christoph Baumgartner, ich habe ihn ja eben bereits zitiert, sehr, sehr treffend gesagt. Er hat zunächst gesagt, das war einfach grottenschlecht. Und dann meinte er noch, wir haben es nicht geschafft, unser Spiel auf den Platz zu bringen. Wir waren sehr träge und sehr langsam im Passspiel. Wir haben die Hertha nicht bewegt. Und das war wirklich so. Wir hatten wirklich die Spritzigkeit und die Flexibilität, sage ich mal, von einer Seniorenfußballmannschaft so ein bisschen.
Ja, also ich klicke gerade mal kurz auf den Rechtsverteidiger von Hertha und hoffe, dass Hecker die Seite relativ schnell lädt, weil ich möchte dir nämlich sagen, wie alt der junge Mann ist. Nämlich 35, Peter Pekarik. Und jetzt willst du mir erzählen, dass wir es nicht geschafft haben, den vielleicht besten Linksverteidiger in dieser Saison der Bundesliga in Szene zu setzen gegen diesen Rechtsverteidiger. Also, dass David Raum mit seinem Tempo und mit seiner Gefahr gegen Peter Pekarik keinen Stich gemacht hat. Das musste mir erstmal vernünftig erklären. Und es war ja jetzt nicht so, dass die Fünferkette gespielt hätten. Sie haben ja ein 4-1-4-1 gespielt mit Niklas Stark auf der 6. Das heißt, der Raum für David Raum hätte eigentlich da sein müssen. War er aber nicht. Und da hat einfach wirklich, ich weiß ja, also wenn sie jetzt irgendwie Champions League gespielt hätten oder sonst was, hätte ich gesagt, da hat einfach die Frische gefehlt. Anders kann ich mir das gar nicht erklären.
Ja, sehr guter Punkt, den du da angesprochen hast. Raum hat zwar ein okayes Spiel gemacht im Vergleich, aber er konnte seine Stärken überhaupt nicht einbringen. Und das ist natürlich schon sehr belastend und ärgerlich auf jeden Fall. Was man sich aber, denke ich, auf jeden Fall mal fragen muss, ohne das jetzt als Ausrede zu benutzen, ganz und gar nicht. Uns hat ja diese Hiobsbotschaft erreicht, dass Kaderabek, Bebu und der dritte war
Grilic,
genau, kurzfristig mit Corona ausfallen. Das war sehr, sehr kurzfristig erst bekannt. Und was denkst du, wie groß war da der Einfluss oder der Schaden durch diese Ausfälle von drei Stammspielern, muss man schon sagen?
Enorm, meiner Meinung nach. Und der größte Ausfall war auf jeden Fall Grilic, der es geschafft hätte, unabhängig davon, wo er gespielt hätte, vermutlich Dreierkette in der Mitte, Vogt wäre vermutlich nach links gegangen und Akpo wahrscheinlich statt Brun Larsen rechter Außenverteidiger oben oder eben auf die Bank. Aber das ist ein Spieler, der hätte es geschafft, Räume zu finden, wo es eigentlich gar keine gibt, beziehungsweise mit seinen klassischen Finden, die er ja so gerne macht, die ja auch oftmals sehr gefährlich sind, aber die immer klappen bei ihm. Damit schafft er einfach Platz für andere Mitspieler und das hat einfach enorm gefehlt. Dann stellst du natürlich in Akpo, ich weiß, ich habe es mir lange gewünscht, dass Akpo mal wieder eine Alternative für die Innenverteidigung ist, aber was du natürlich nicht vergessen darfst, ich bin mir hundertprozentig sicher, er wäre eine super Alternative, aber er wurde da seit Monaten mal wieder reingeschmissen. Also er hat als Innenverteidiger überhaupt keine Spielpraxis und dafür hat er es eigentlich sogar ziemlich gut gemacht.
Ja, guter Punkt. Ich finde, Grilic hat eben gerade deswegen gefehlt, weil die Hertha so tief stand und so kompakt gestanden ist. Sonst wäre das gar nicht das große Problem geworden. Aber gerade gegen diese Spielanlage, muss ich dir leider hundertprozentig zustimmen und auch, muss man jetzt ja rückblickend sagen, also JBL hat da über die rechte Seite einen wirklich schwachen Job gemacht. So einen schlechten Job hat Pavel gefühlt seit 10 Jahren bei uns nicht mehr gemacht. Ne? Und das sage ich, obwohl ich weiß und das auch gerne nochmal betone, was für eine gute Saison JBL eigentlich spielt. Dafür, dass er nur Joker ist oft.
Ja, es hatte halt so ein bisschen was von Gacinovic als rechter Außenverteidiger. Da kann man ihm halt einfach nicht böse sein, wenn er es nicht gut macht. Also ich bin ehrlich, er ist normalerweise links offensiv, ist ein sehr kreativer Spieler, Brun Larsen, der sehr gerne ins 1 gegen 1 geht. Was natürlich auch heißt, ein Spieler, der gerne ins 1 gegen 1 geht, der hat sehr gerne einen Defensiven hinter sich, dass er auch ein bisschen ins Risiko gehen kann. Dem wurde Brun Larsen natürlich extrem beraubt, indem er natürlich offensiv wie defensiv agieren musste. Das heißt, man konnte Brun Larsen, man musste ihn reinschmeißen, aber man konnte nicht wirklich einen Anspruch an ihn haben. Und er hat das, sagen wir es mal so, erwartungsgemäß erfüllt. Also niemand hat jetzt wirklich damit gerechnet, dass Brun Larsen dann ein Bombenspiel abliefern wird als rechter Außenverteidiger.
Und ich muss auch trotzdem sagen, du hast recht, ich sehe keine großen Alternativen. Manche werden sich vielleicht gedacht haben, Howie oder Che dann irgendwie rein und Akpo über rechts. Klar, Akpo hätte es rechts wahrscheinlich besser gemacht, aber Che oder Nordfight von Anfang an gegen diesen Gegner hätte ich nicht sehen wollen, ehrlich gesagt. Also ist aus meiner Sicht hätte das noch mehr Risiken geborgen als jetzt JBL. Der ja auch, wie gesagt, diesen Einsatz absolut verdient hat. Schaut euch bei transfermarkt.de gerne mal seine Statistiken an für die wenige Einsatzzeit. Aber auf der Position hat das natürlich zusätzlich schwer. Und da war der beste Beleg vielleicht dieser frühe, doch ja, heftige Fehlpass, der dann zum Glück zu keinem Tor geführt ist. Innerhalb der ersten 10 Minuten, glaube ich, war das.
Ja, genau. Und man konnte es ja eigentlich auch riskieren, so offensive Außenverteidiger zu stellen, weil man ja wirklich dachte, dass die Hertha keine Konterspieler hat. Sie wird tief stehen und es ist ja auch alles passiert. Das Einzige, womit wir eben nicht gerechnet haben, beziehungsweise wir konnten es einfach nicht verteidigen, waren diese verflixten Standards. Und da können wir jetzt mal noch abschließend genauer drauf eingehen. Wie konnte es denn passieren, dass wir jetzt auf dem Papier wirklich gemäht wurden von der Hertha, nämlich 3-0. Also ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal gegen so einen Gegner 3-0 verloren haben.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Also ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal gegen so einen Gegner 3-0 verloren haben. Also da ging's los. 39. Minute, wir können es kurz machen, es kamen ja eh alle drei Flanken von Plattenhardt, der natürlich aus Hertha-Sicht ein super Spiel gemacht hat. Ja, aber Stark köpft den da ein und der Unparteiische, also der Linienrichter, hat die Fahne gehoben und ich habe sofort in Real Life schon gesehen, das war kein Abseits. Ich hatte keine Sekunde Hoffnung, weil es war einfach nur schlecht verteidigt. Vogt hat Niklas Stark verloren und Niklas Stark hat ihn dann einfach reingeköpft. Also das war eine seiner leichtesten Übungen.
Ja, sehr gut. Und auch Akpo stand da nicht ideal. Also vielleicht hatte deswegen Vogt auch ein bisschen das Gefühl, dass Akpo ihn vielleicht kriegt. Der steht da irgendwie so im Niemandsland, springt dann relativ selbstsicher hoch, verschätzt sich dann auch noch total. Aber klar, Vogt war da eher zugeordnet, stimmt. Und Jonas, ich will gar keinen Rant hier starten, aber es hat eine Minute 48 gedauert, bis der VAR erkannt hat, oh, das war gar kein Abseits. Und wir haben es gesehen bei Sky und Sky hat jetzt auch nicht immer die besten Bilder sofort parat nach vielleicht 10, 15 Sekunden. Und das war auch wieder so ganz kurios. Die Berliner Fans haben zu Recht auch schon gemeckert, gepfiffen, weil das so ewig gedauert hat. Also manchmal kann man es kaum fassen.
Also ja, also wie lange das dann gedauert hat, muss ich dir wirklich sagen, du hättest mir dieses Tor auf einem alten Sony Ericsson Club-Handy zeigen können. Und ich hätte dir bei der ersten Aufnahme schon gesagt, dass das kein Abseits ist. Weil Niklas Stark ist ja wirklich mit vollem Tempo reingelaufen und der Ball war ja sehr lange in der Luft. Das heißt, ich glaube, der war wirklich ein oder anderthalb Meter nicht im Abseits. Also da muss man schon wirklich einen sehr schlechten Job gemacht haben als Linienrichter. Kann passieren, aber dann die zweite Seite der Medaille ist natürlich noch, dass es eine Minute 48 dauert. Da hätte man auch gut und gerne mal eine Minute 30 kürzer für brauchen können.
Eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit sogar gegeben, dass der VAR einfach gerade auf Klo war, wer weiß, oder sich einen Kaffee geholt hat. Aber wir werden es nie erfahren und haben das ja auch schon in einigen Folgen zur Genüge belächelt oder kritisiert oder wie auch immer. Aber ja, sehr, sehr unglücklich und es geht dann ja einfach weiter mit diesen ganzen Freistoßsituationen. Ne? Drei Freistoßgegentore. Ich würde beim dritten, vor allem beim dritten, auch so ein bisschen den Faktor Glück oder Pech mit dazu nehmen, im zweiten aber auch wieder eher nicht. Vielleicht willst du dich zum zweiten auch noch kurz äußern, Jonas.
Ich bin gerade am Überlegen, bei welchem Tor das denn war, wo ich so einen mega Fehler entdeckt habe. Ich glaube, es war beim dritten, aber da gehe ich später darauf ein.
Okay.
Das zweite Tor, ja, aus dem Halbfeld von Plattenhardt. Genau, Kempf hat, glaube ich, Baumi Baumi war einigermaßen dran an Kempf, kann man jetzt nicht natürlich auch fragen, wieso Baumi eigentlich für Kempf verantwortlich war, wenn wir drei Innenverteidiger auf dem Platz haben und Kempf kam schon von Stuttgart mit drei Saisontoren. Also Kempf ist jetzt kein Kevin Vogt, wo man denken könnte, der schießt eh offensiv kein Tor. Also das ist einfach ein Mismatch gewesen, meiner Meinung nach. Und dass er ihn dann natürlich noch mit dem Auge in die Mitte köpft. Ja, und also das Belfodil den dann reinmacht, das ist natürlich klar nach dem, was ich letzte Woche gesagt habe, wo ich ja gesagt habe, dass man da wirklich, habe ich spaßeshalber ja gesagt, auf Belfodil und Selke sollte man eigentlich wenig aufpassen müssen, dass er ihn dann reinmacht, war natürlich echt klar. Aber auf der anderen Seite auch schön zu sehen, ein bisschen, dass Belfodil wenigstens nicht gejubelt hat. Das heißt, er scheint uns seine Zeit bei uns dann doch geschätzt zu haben.
Und ihm scheint bewusst zu sein, dass das eigentlich sein Karriere-Peak war offensichtlich. Diese Saison 17-18 war es, glaube ich. Ne? Da war er ja wirklich ganz, ganz stark, darf man nie vergessen.
Unsere Champions-League-Saison.
Ja, und auch dank ihm natürlich. Und deswegen hat mich das tatsächlich, es gab wirklich wenig Positives an dem Spiel. Mir fallen genau zwei Sachen ein. Das war die erste, weil es mich auch einfach überrascht hat. Ich hätte wirklich gut und gerne einen Fünfer drauf gesetzt, ohne Probleme, dass der natürlich ganz normal jubelt. Aber hat er dann doch nicht. Und auch da wieder, Jonas, weißt du, wer Belfodil zugeordnet war und wer den aus den Augen verliert?
Vogt.
Stiller. Was ist das denn? Also Stiller war offensichtlich Belfodil zugeordnet oder hat sich ihm zugeordnet. Verstehe ich nicht. Also, er war auch wieder einen Schritt zu langsam, ähnlich wie Baumi, aber da zweimal etwas fragwürdige Zuordnungen, habe ich so das Gefühl.
Ja, und beim dritten Mal, ich weiß nicht, du kannst es dir ja nochmal in einer ruhigen Minute irgendwann nochmal anschauen. Das hat man zum Beispiel bei der ARD-Zusammenfassung auf YouTube ziemlich gut gesehen.
Ja.
Wie beim dritten Tor Kevin Vogt Boyata komplett verliert. Also wenn das jetzt ein 100-Meter-Start gewesen wäre, dann wäre Vogt 2 Sekunden später losgelaufen als Boyata. Also er hat wirklich den Start komplett verpennt und Boyata war dann schon 2 Meter weg und konnte den dann schön auflegen auf Toussaint. Gut, klar, wie der dann natürlich reingeht, das hat dann einfach für uns zum Spiel gepasst, dass Raum dann noch ein bisschen dran ist, dass Toussaint den noch so ein bisschen berührt, dass Baumi dann nicht mehr hinterherkommt, Baumi liegt dann noch ein bisschen Baumann im Weg, dann geht der mit 1 km/h an den Pfosten und trudelt dann rein. Also ja, da hätte ich in der Sekunde hätte ich wirklich kotzen können. Das hat einfach wirklich noch das Spiel unterstrichen. Ja, und dann war es natürlich komplett durch. Aber diese Fehlerkette vorher, also dass Boyata da wegrennt und dass er den Ball auflegt, genau das Gleiche hat eben Kempf davor für Belfodil gemacht. Also da hätte man dann schon mal als Bundesliga-Mannschaft ein Muster erkennen müssen. Ja, und was abschließend, was die TSG auch immer in letzter Zeit macht, das machen viele Mannschaften. Ich verstehe es nur nicht ganz bei uns, weil wir einfach hinten drin nicht so krass kopfballstark sind. Aber wir versuchen bei Standards die Abseitslinie immer extrem weit weg vom Tor zu machen. Also wir stehen extrem weit weg vom Tor. Hast du das auch schon mal beobachtet?
Ja, ja, aber das ist aktuell der Trend, habe ich so das Gefühl.
Genau, das ist der Trend. Das macht man jetzt so. Was ich eigentlich, also es wird schon seine Gründe haben. Irgendjemand, der sich jetzt damit besser auskennt, würde mir jetzt sagen, das macht man deswegen und deswegen und deswegen. Aber ich weiß nicht. Weil wenn du dann den Start verpennst als Verteidiger und als Verteidiger reagierst du ja immer nur und agierst nicht, dann bist du halt sowas von geliefert. Und auf der anderen Seite kann der Torwart auch schlechter eingreifen, weil der Ball wahrscheinlich nicht so nah zum Tor geschossen wird. Also ich sehe da Vor- und Nachteile bei dieser Taktik, aber warum wir sie machen, verstehe ich nicht ganz.
Ja. Ja, da bin ich jetzt auch nicht, muss ich ganz offen sagen, nicht genau genug im Thema, um da jetzt was wirklich Sinnvolles zusagen zu können, aber mir ist es zumindest auch schon aufgefallen, diese Entwicklung. Und natürlich klappt es manchmal und man lässt manchmal manche Leute sehr geschickt ins Abseits laufen, aber die Hertha hat uns da wirklich ganz alt aussehen lassen, bei 3 Standards, also wirklich war wirklich der verfluchte ruhende Ball in diesem Spiel. Und so bitter und peinlich es war, so ehrlich muss man dann auch sein, dass dieses Spiel natürlich nicht 3-0 ausgehen muss. Das ist auch klar, ne? Das ist auch ein Spiel, das kann gut und gerne 1-1 ausgehen. Das kann sogar 1-0 für uns ausgehen. Das heißt aber nicht, dass das deswegen gut gewesen wäre. Wenn wir es einfach nur spielerisch analysieren, war es so oder so ein mieses Spiel von uns. Aber das 3-0 ergibt sich jetzt nicht zwingend logisch. Gerade wenn man nochmal sieht, in welcher Verfassung die Hertha eigentlich uns da empfangen hat.
Logisch wäre für mich eigentlich 0-0 gewesen, weil keine Mannschaft wirklich den Sieg verdient gehabt hätte, spielerisch gesehen. Und dann hättest du dir natürlich um 17.20 Uhr nach einem 0-0 die Frage gestellt, was da eigentlich gerade passiert ist. Weil bis auf die 3 Punkte für die Hertha hat das Spiel wirklich gar nichts zu bieten gehabt.
Sagen wir mal so, also unter Schreuder wäre das mit Sicherheit auch passiert, ein sauberes 0-0. Und genau. Wir hätten uns danach gefragt, was haben wir die letzten 2 Stunden eigentlich vor der Glotze gemacht. Aber gut, wir haben jetzt wirklich eine tolle Siegesserie gehabt mit einem Unentschieden zum Abschluss und jetzt eben dieser Trend nach unten, der natürlich nicht weitergehen muss, denn wir sind nach wie vor Sechster, sogar mit Anschluss weiterhin nach oben. Ganz nah auch an Platz 4 dran, also das muss jetzt gar nicht ganz so tragisch sein.
Wir sind verhältnismäßig sehr glimpflich davongekommen, weil Freiburg hat Punkte liegen lassen gegen Greuther Fürth. Köln hat einen Punkt geholt gegen Dortmund, also hat auch nicht gewonnen. Wäre natürlich besser für uns gewesen, wenn Dortmund gewonnen hätte. Aber haben jetzt auch keinen Dreier geholt. Wen gibt es da noch? Leipzig hat sogar 0-0 gespielt gegen Frankfurt. Also sagen wir es mal so, es hätte schlimmer kommen können, aber jetzt sollten wir uns natürlich wieder wachschütteln, weil ansonsten ist da Köln ganz, ganz nah. Und du musst dir mal überlegen, hätten wir das Spiel gewonnen gegen die Hertha, hätten wir 47 Punkte und wären sogar 1 Punkt hinter Bayer 04 Leverkusen. Ja, und da dachte ich bis vor ein paar Wochen, dass Leverkusen eigentlich kilometerweit weg ist.
Ja, also deine Anordnung stimmt auf jeden Fall, aber wir bleiben, glaube ich, dabei, dass das Spiel wirklich sehr, sehr viele negative Seiten geboten hat, die wir jetzt ja auch durchgegangen sind. Jonas, einen positiven Aspekt wollte ich ja noch hervorheben. Hast du vielleicht auch einen, dass wir dieses Spiel auch irgendwie zumindest ein bisschen auf Krampf positiv abschließen können?
Ich fand die Pressekonferenz von Mark Fotheringham fand ich ganz amüsant, weil er da auch, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wer es nicht gesehen hat, 9 Minuten und Sebastian Hoeneß kommt gar nicht zu Wort, weil niemand was von ihm wissen wollte, weil natürlich der Fokus voll auf der Hertha war. Aber da wurde einmal ein Vergleich gemacht von einem Journalisten mit Braveheart, ob er nämlich der Mannschaft einfach den Film Braveheart gezeigt hätte, weil sie so motiviert waren. Und dann ist er verhältnismäßig ein bisschen ausgerastet und hat gesagt, er versteht überhaupt nicht, was der Vergleich jetzt soll und er soll ihm mal erklären, warum er das jetzt gesagt hat und so. Also das fand ich schon ganz witzig.
Okay, also ein Tipp für euch zum Angucken. Mein positiver Aspekt oder meine positive Seite war die 77. Spielminute, als Justin Che und vor allem auch Tom Bischoff ihr Profidebüt bei uns gefeiert haben. Und man muss nochmal ganz klar sagen, Tom Bischoff ist 16 Jahre alt. Das ist der jüngste TSG-Spieler mit einem Bundesligaspiel jetzt. Spielt jetzt seit fast 7 Jahren für die TSG, also wurde wirklich von uns ausgebildet, das kann man glaube ich sagen, bei einem Spieler, der mit 9 zu uns kam und das ist natürlich richtig cool, auch wenn es natürlich jetzt kein so schöner Moment war wahrscheinlich, aber da hat er doch mal dann auch ein bisschen Spielzeit bekommen, immerhin ganze 13 Minuten plus Nachspielzeit, das ist gar nicht so schlecht für so ein Debüt.
Genau, also das ist auch einfach ein Zeichen der Wertschätzung. Er hat ja damals dann bei uns seinen Profivertrag unterschrieben, obwohl es da auch damals Gerüchte gab, dass vielleicht sogar Bayern München dran war.
Absolut.
In der Jugend und so. Und deswegen einfach nur Wertschätzung auch von Sebastian Hoeneß. Natürlich jetzt nicht gerade in einem geilen Spiel, aber ich glaube, Tom Bischoff wird es am Ende egal sein, weil in die Statistik wird einfach nur eingehen, Tom Bischoff ist ab jetzt der jüngste TSG-Bundesligaspieler der Geschichte.
Ja, und das eben irgendwie mit 16 Jahren und 9 Monaten etwa. Wenn man nochmal in die Zeit zurückblättert, in der wir angefangen haben, Fußball zu gucken, so 2002, 2003 rum, dann ist es damals fast unvorstellbar. Dieser Trend ist natürlich immer, immer stärker geworden, aber es ist wirklich krass und deswegen auf jeden Fall will ich das positiv hervorheben. Und damit sind wir jetzt eigentlich schon beim Spiel, das aus unserer Sicht ziemlich genau 3 Tagen ansteht, in ziemlich genau 72 Stunden gegen den VfL Bochum. Und da bieten sich natürlich naheliegenderweise wieder ziemlich viele Chancen auf Punkte und auch darauf, mindestens mal Platz 6 zu sichern gegen eine Mannschaft, Jonas, die es aber gar nicht schlecht macht, ne? Ich erinnere daran, der VfL steht auf Platz 12 und man kann sich Stand heute schwer vorstellen, dass diese Mannschaft absteigt. Oder vielleicht könnte das doch noch passieren. Was denkst du?
Nee, da geh ich mit dir. Der VfL hat jetzt mittlerweile 32 Punkte. Man muss zwar festhalten, dass sie momentan in der Bundesliga einen leichten Abwärtstrend haben.
Ja.
Seit eigentlich dem 22. Spieltag, wo sie phänomenal ja gegen Bayern München daheim 4-2 gewonnen haben.
Ja.
Ja. Aber seitdem geht nicht mehr viel. Danach haben sie einen Punkt gegen Stuttgart geholt, verloren gegen Leipzig, verloren gegen Freiburg, dann gewonnen gegen Fürth, das war natürlich ganz wichtig, verloren gegen Frankfurt und jetzt zuletzt verloren gegen Mönchengladbach, wo wir auch gleich nochmal drauf eingehen können, weil das Spiel ja nur, glaube ich, 69 Minuten gedauert hat.
Der Becherwurf.
Ja. Genau, genau. Ja, aber der VfL wird, sagen wir mal, noch 3-4 Punkte brauchen, um in der Liga zu bleiben.
Die holen sie auch.
Und die holen sie. Früher oder später. Hoffentlich natürlich nicht schon am Samstag. Gerne die Woche drauf erst. Genau, aber der VfL Bochum muss sich da, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, aber natürlich die Motivation, die jetzt für den VfL da drin steckt, sie wollen einfach so früh wie möglich den Deckel drauf machen und wahrscheinlich wird dann der Abfall, der Druckabfall erst danach kommen. Das heißt, jetzt gegen uns werden sie auf jeden Fall noch motiviert sein bis in die Haarspitzen.
Ja, aber die Situation ist natürlich trotzdem nicht schlecht. Wenn die so auf die Tabelle gucken, sehen die schon, dass sie für ihre Verhältnisse relativ gut dastehen. Das Spiel gegen Gladbach war jetzt auch nicht der heftige Dämpfer und natürlich ist das jetzt spielerisch auch keine wahnsinnig stark bestückte Mannschaft mit einem Kaderwert von 50 Millionen und damit, glaube ich, der zweitgünstigste Kader der ganzen Liga, aber die machen es nicht schlecht. Vielleicht mal ganz kurz als Annäherung. Ein Stürmertyp, der eigentlich überhaupt nicht in die Liga passt, wie Sebastian Polter, hat schon 8 Tore erzielt und ich würde sagen, so das zweite in Anführungszeichen Geheimnis der Mannschaft ist ihr Tempo. Ich nenne da mal 2-3 Namen, natürlich Gerrit Holtmann, aber auch Takuma Asano und Antwi Ajay, die wirklich PS auf die Straße bringen, jetzt natürlich aber auch nicht ansonsten die umworbenen Erstligaspieler sind, sage ich mal. Aber das ist so ein bisschen der spielerische Ansatz, natürlich auch jetzt nicht auf Krampf da offensiv spielen, aber sie können eben umschalten und das tun sie auch mit Spielern, die auch nicht schlecht in Form sind. Auch gerade so ein Gerrit Holtmann, man erinnert sich vielleicht noch an ihn zu Paderborner Zeiten, hat jetzt immerhin 6 Assists und 4 Tore. Und da kann man auch ganz gut kompensieren. Man hat es vielleicht vergessen, dass Simon Zoller sich ja schwer verletzt hat.
Ja, aber das, was du gerade angesprochen hast, ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum sie sich dann doch so gut in der Liga erhalten. Das ist dieses Tempo, was du einfach
ja
in der ersten Liga benötigst. Also Tempo ist nicht alles, aber ohne Tempo bist du in der ersten Liga eigentlich nichts. In der zweiten Liga ist es ein bisschen anders, da spielt man ein bisschen einen anderen Fußball, da funktionieren vielleicht auch etwas größere Stürmertypen. Das beste Beispiel ist natürlich Terodde, der immer die zweite Liga zerschießt, aber in der ersten Liga kommt nicht viel. Oder ja, auch Hofmann vom KSC. Das sind einfach Stürmertypen, die sind für die zweite Liga gemacht, aber in der ersten Liga wird es einfach schwer, weil du da einfach auch Tempo brauchst auf jeder Position. Und das siehst du ja auch, wenn du jetzt mal überlegt hättest an der Tabelle, welche Mannschaften hätten unten drin stehen können vom Kaderwert oder sonst irgendwas. Rein theoretisch Mainz, sind aber nicht da hinten drin, weil sie Tempo haben. Dann Bochum hat Tempo, Stuttgart hat eigentlich Tempo, sind jetzt auch 14., kämpfen sich gerade ein bisschen raus, aber hinten drin, Greuther Fürth hat eigentlich zu wenig Tempo, Bielefeld hat zu wenig Tempo, die Hertha hat zu wenig Tempo, Augsburg hat auch zu wenig Tempo. Also ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor beim VfL Bochum, dieses Konterspiel, was sie da etabliert haben. Und wir müssen uns ja nur erinnern an den 11. Spieltag, als wir in Bochum gegen Bochum gespielt haben. 2-0 haben wir da verloren.
Das
war
auch
wirklich ein harter Tag.
Spiel, ja.
Und da, wer war es? Holtmann war, glaube ich, derjenige, der doch dieses Tor aus der... Nee, Pantovic hat doch beide Tore geschossen.
Pantovic hat auch aus 40, 50 Metern das eine Tor geschossen.
Genau, genau. Ah, okay, ich guck's gerade nochmal nach. Pantovic hat es 2-0 geschossen und Nowotny hat mit dem Kopf das 1-0 geschossen damals. Ja, also... Wir haben es uns selbst vorgemacht am 11. Spieltag, dass man gegen den VfL absolut Probleme bekommen kann, wenn man sein Offensivspiel genauso spielt wie zum Beispiel auch gegen die Hertha.
Ja, das war wirklich vergleichbar schaurig gegen Bochum, die aber sonst die gesamte Saison gesehen jetzt keine allzu große Torgefahr entfalten. tendenziell auch etwas höher stehen als die Hertha zum Beispiel beim letzten Spiel und eben, ja, wie gesagt, in so einer kleinen, Betonung auf kleinen Krise sich befinden. Aber natürlich ist das Gefühl so ein bisschen durchwachsen jetzt nach diesem Hertha-Spiel. Das kann aber natürlich, das ist ganz klar, auch eine Mannschaft so ein bisschen anstacheln. Zumal ich gerade noch sehe, das war mir, da bin ich ganz offen gar nicht so bekannt, dass beim VfL Bochum doch einige Verletzungssorgen vorliegen. Wer zum Beispiel hat Stafelidis im letzten Spiel gespielt, der ist aktuell verletzt. Christian Gamboa, Rechtsverteidiger, ist an Corona erkrankt. Milos Pantovic zum Beispiel Corona, Robert Tesche Corona, Gerrit Holtmann Corona sehe ich hier gerade. Danny Blum, Wadenprobleme, unser alter Freund Locadia, Knieprobleme und Zoller ist, glaube ich, bekannt mit dem Kreuzbandriss. Also da liegt ähnlich wie bei uns zuletzt doch auch verletzungstechnisch einiges im Argen, was ein Problem darstellen könnte. Wie gesagt, das könnte natürlich trotzdem zum Teil bis Samstag reichen. Aber bei uns auf der anderen Seite wieder sieht es jetzt wieder deutlich besser aus. Zum Beispiel habe ich auch einen Pavel Kadarzabek oder einen Florian Grillitsch schon wieder im Training gesichtet.
Genau, Bebu müsste auch schon wieder.
Genau, stimmt, Bebu auch, ja.
Dabei sein. Also bei uns sieht es wieder gut aus. Das abschließend noch Thomas Reis, der Trainer vom VfL Bochum, hat ja vor 2 Wochen gegen Gladbach auch gefehlt. Da gab es ja das erste Mal in der Bundesliga ein Novum, dass beide Mannschaften, sowohl Bochum als auch Gladbach, mussten auf ihren Cheftrainer verzichten. Das hat natürlich die Corona-Pandemie ermöglicht. Das aber nur als kleiner Fun-Fact, weil auch Thomas Reis sollte natürlich mittlerweile schon lange wieder freigetestet sein.
Ganz genau. Und wenn wir jetzt eh schon bei diesen Corona-News sind, dann muss man leider auch noch festhalten, dass Stefan Posch sich infiziert hat und deswegen nicht zur Verfügung stehen wird. Stattdessen, und das ist natürlich aber auch eine gute Nachricht, dürfte Benny Hübner wieder einsatzbereit sein, zumindest nach meinen Informationen.
Genau, und dann wird sich ja eigentlich unsere Mannschaft auch im Vergleich zur Hertha, zum Spiel gegen die Hertha, komplett umstellen. Also ein Grillitsch wird wieder in die Mannschaft kommen und dann würde ich sagen, ist ein Vogt der linke Innenverteidiger Vogt wird der rechte Innenverteidiger und Hübner der linke Innenverteidiger. Was natürlich nochmal extrem dadurch wird, weil Posch ja, wie gesagt, fehlt. Aber selbst wenn Posch da gewesen wäre, glaube ich, dass das dann auch unsere Dreierkette wäre.
Ja, das sehe ich auch so. Und Grillitsch kann dem Spiel natürlich nur sehr, sehr gut tun. Da bin ich mir auch sehr sicher, was man sich vielleicht noch fragen könnte, wenn wir nochmal kurz auf uns gucken. Gerade auch ein Rütter hat ja eine, muss man leider sagen, sehr schwache Figur abgeliefert. Ein Kramer auch. Und wie eigentlich immer hat Dabur die Tage 2 Tore geschossen für die israelische Nationalmannschaft, hat Rumänien, die 2-0 in Führung lagen, quasi in Eigenregie auf 2-2 verkürzt. Wäre der eine Option gegen Bochum oder denkst du eher nicht? Weil ich würde sagen, ich lege mich fest, es spielen mindestens Bebu oder Dabur jetzt nach diesem doch eher mauen Auftritt.
Ich halte ihn für eine Option, aber ich denke, dass er für Sebastian Hoeneß keine Option sein wird für die Startelf.
Also rechnest du mit Bebu oder stimmst du meiner These gar nicht zu?
Ich rechne mit Bebu.
Okay. Und ich persönlich würde auf jeden Fall sagen, dass Rütter nach diesem Spiel wieder nach draußen rotiert, was ich gar kein Problem halte, weil der eben so starke Joker-Qualitäten auch hat. Natürlich wird Kramaric mit Sicherheit wieder spielen. Ein JBL sehe ich auch wieder eher auf der Bank und deswegen sieht man aber auch jetzt wieder, wenn alles so bleibt, 3 Kreuze, sich niemand infiziert, es keine kurzfristigen Verletzungen gibt, was wir doch eigentlich für einen wahnsinnig breiten Kader haben. Und da muss man auch mal dankbar sein. Ich mag wirklich keine Länderspielpausen und ich habe auch keine Länderspiele gesehen, gebe ich offen zu. Aber das kam für uns wirklich zur perfekten Zeit mit diesen 3 angesprochenen Infektionen von wirklichen Leistungsträgern.
Ja, also dass wir dann quasi eine Woche frei hatten.
Genau, und die sich regenerieren konnten und jetzt ja alle wieder zur Verfügung stehen.
Genau. Ja, das einzige Spiel, das ich gesehen habe, war das Spiel Deutschland gegen Israel. Da war ja ganz schön für uns zumindest. Das war ja sogar in Sinsheim.
Richtig, richtig.
Da hat Raum ja auch eine Vorlage gegeben auf Havertz.
Das habe ich zumindest gelesen. Ja, wir haben vielleicht ganz kurz, wenn du es eh gesehen hast, wie haben sich denn unsere Spieler Raum und Dabur da so geschlagen? Also Raum offensichtlich gut.
Genau, Raum war gut, war auch auffällig, hat seine Sache gut gemacht. hat dann auch gegen die Niederlande wieder, ich glaube, 86 Minuten gespielt. Ja. Also scheint da wirklich die erste Alternative zu sein für Hansi Flick. Und der Bur war relativ unauffällig gegen Deutschland. Also da war einfach wirklich nicht viel zu holen.
Was man aber auch erklären kann, wenn man einfach den Kader der Israelis sich anguckt, und gegen Rumänien sah es dann wieder ganz anders aus. Das ist wirklich Wahnsinn. Also für Israel ist Dabur ein unwahrscheinlicher Faktor augenscheinlich, anders als für uns manchmal.
Was ich mich aber natürlich während des Spiels gefragt habe, da spielen sie ein Testspiel in Sinsheim. Manuel Neuer war nicht im Tor. Ter Stegen war im Tor und Kevin Trapp, die haben sich abgewechselt. Also mein Gott, da hätte man doch mal Olli Baumann reinwerfen können.
Ich habe es ja auch gesagt, klar, mittlerweile ist er vielleicht auch zu alt, aber an Trapp eigentlich auch. Und er war wirklich...
Also ich sage es ehrlich, David, in Kevin Trapp, der macht es nicht schlecht bei Frankfurt. Aber der hatte auch Phasen bei Paris, da hat er keinen Ball mehr gefangen. Und er war trotzdem immer in der Nationalmannschaft. Das heißt, du zerrst in der Nationalmannschaft einfach davon, wenn du mal im Ausland irgendwie eine große Nummer warst. Also, ja, das ist einfach so. Ter Stegen wird da auch nie wieder wegkommen, egal wie er spielt. Der hatte ja jetzt auch sehr schlechte Phasen bei Barcelona, weil er eben einfach ein Barcelona-Spieler ist. Da kann man dann einfach nicht mithalten, wenn man bei der TSG spielt. Aber sei es drum, dafür haben wir ihn lieb.
Absolut, und verdient gehabt hätte er es in jedem Fall, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und auch über die TSG-Fangrenzen hinaus, sage ich doch mal ganz mutig. Und damit haben wir jetzt tatsächlich 40 Minuten wieder rund um unsere TSG abgeliefert und blicken doch recht zuversichtlich trotz des desaströsen Spiels auf Samstag.
Genau, Samstag 15:30. Abschließend jetzt noch eine kleine Besonderheit. Nicht, dass ihr euch dann irgendwie überrascht die Augen reibt, weil die TSG in einem anderen Trikot spielen wird, also nicht in unserem gewohnten Heimblau,
richtig,
sondern wir haben für den Spieltag am Samstag ein Special-Trikot, ein Afrika-Trikot, das uns Joma zur Verfügung gestellt hat, und das ist, glaube ich, in Kooperation mit der Organisation Viva Con Aqua, die da ganz viel für eben die Wasserzuständigkeit in Afrika machen, und das ist einfach ein schönes Zeichen. Und dieses Trikot wurde auch im Fanshop verkauft, da gab es 1000 Exemplare von, und ich glaube immer 20% ging eben an einen guten Zweck, an diese Organisation. Und David, dir habe ich es schon gesagt, ich habe mir dann auch so ein Afrika-Special-Trikot bestellt und habe mir Kevin Vogt hinten drauf machen lassen. Da freue ich mich jetzt sehr, dass es in den nächsten Tagen zu mir kommen wird.
Ja, genau. Das ist natürlich auch endlich überfällig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und genau, was du gerade ansprichst, die Marke, die dahinter steckt, heißt, glaube ich, Umoja. Und das ist eben so ein Unternehmen, das zu fairen Bedingungen in Afrika produzieren lässt, was ja auch nicht so selbstverständlich ist. Also wirklich made in Afrika, aber eben unter menschenwürdigen Bedingungen. Deswegen sind da auch man kann da auch im Fanshop einige Sachen kaufen, die sind jetzt nicht super günstig, aber dementsprechend können dann eben die Näherinnen und Näher da auch einigermaßen fair bezahlt werden. Anders als teilweise in Bangladesch zum Beispiel, wo wir ja unsere ganzen Kleider herhaben, ob wir wollen oder nicht.
Genau, und unsere Trikots sind ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren, dieses natürlich auch wieder komplett recycelbar, also nachhaltig aus recycelbarem Polyester. Also da ist die TSG wirklich ein Vorreiter gewesen für die Bundesliga. Da kann man auch wirklich dann mal auch abseits des Platzes stolz sein, TSG-Fan zu sein.
Ja, ansonsten beende ich das jetzt sehr gerne mit vielleicht einer Abschlussfrage an unsere Zuhörer, die... Da könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben, weil die ein oder andere kann uns wahrscheinlich mittlerweile sehr gut einschätzen nach 100 Folgen. Und ich spiele tatsächlich auch gerade doch sehr intensiv mit einem Gedanken, mir endlich mal wieder ein Trikot anzuschaffen nach dem letzten Cholloy-Trikot, das logischerweise schon ein bisschen her ist. Und ich glaube, wer mich ein bisschen kennt, kann wahrscheinlich auch einschätzen, von welchem Spieler das sein könnte. Schreibt uns doch sehr gerne mal bei Insta, was ihr glaubt, mit welches Trikot ich mir da wahrscheinlich zeitnah anschaffen werde. Jonas, ich glaube, du hast bestimmt eine Idee, aber das klären wir erst, nachdem wir hier diese Folge abschließen, unter vier Augen. Aber ihr könnt uns gerne schreiben und ich antworte dann auch, wenn ihr richtig liegt, natürlich.
Also, genau, und damit. Und welches Trikot würdest du dir dann holen? Das blaue, das weiße oder dieses, ich sag mal, lachsfarbene?
So viel kann ich gerne verraten. Es würde dann schon auf das Heimtrikot hinauslaufen, aber ich verrate nicht, welcher Spieler. Das wäre dann euer Job. Und wie gesagt, ich antworte sehr gerne und wünsche euch ansonsten jetzt schon mal ein schönes Fußballwochenende.
Genau, also das Heimtrikot ist auch sehr, sehr schön. Kann ich dir wirklich empfehlen. Habe ich auch schon daheim liegen von Benny Hübner, unserem Kapitän. Ja, wir sind am Ende, David, du hast es schon angekündigt. Also wir wünschen euch viel Spaß am Samstag beim Fußballschauen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, hoffentlich mit 3 Punkten mehr. Ciao, ciao, macht's gut.
Tschüss.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.